NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
16. November 2006. Der Todestag des amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlers Milton Friedman.
Bestandsaufnahme.
Über 3 Jahre schon hält die tiefste Finanz- und Wirtschaftskrise seit 1929 die Welt in Atem. Systemrelevante Banken müssen mit hunderten Milliarden Steuergeldern gerettet werden. Zugleich steigt die Zahl der Hungernden, vor allem wegen der Spekulation mit Nahrungsmitteln, weltweit auf über 1 Milliarde Menschen.
Frage:
Wer ist eigentlich daran schuld?
Antwort:
Na, ganz einfach, Milton Friedman.
Nein, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Ursache sind Strukturen und Machtverhältnisse. Sprich, 30 Jahre weltweite Wirtschaftsliberalisierung, Deregulierung, Privatisierung. Die wissenschaftlichen und ideologischen Grundlagen dafür stammen jedoch tatsächlich vor allem von Milton Friedman. Kein anderer Ökonom hat mit seinen Lehrsätzen solchen Einfluss. Lange gelten sie als eine Art religiöses Dogma. Und er lässt sich dafür gern augenzwinkernd feiern.
And now, ladies and gentlemen, the Milton Friedman Choir.
Milton Friedman sagt, Unternehmen haben keine soziale Verantwortung, außer gegenüber denen, denen sie gehören, außer Geld zu machen für die Aktienbesitzer.
Die Freiheit der Unternehmen und Marktteilnehmer ist Voraussetzung für politische Freiheit und bringt allen das Beste. Staatsangriffe dagegen sind grundsätzlich negativ. Friedman liebt Zuspitzen und Vereinfachen.
Überträgt man dem Staat die Zuständigkeit für die Sahara, wird in 5 Jahren der Sand knapp.
Solche Ansichten haben durchaus zu tun mit der eigenen Geschichte. 1912 wird er in New York geboren, in eine Zeit des freien, dynamischen, unregulierten Kapitalismus. Mit krassen Unterschieden zwischen Arm und Reich, aber auch großen Aufstiegsmöglichkeiten. Seine Eltern sind arme jüdische Einwanderer aus Osteuropa und legen sich krumm für die Ausbildung der Kinder. Schon mit 16 kann der hochbegabte Milton erst Mathematik, dann Wirtschaft studieren.
Kurz darauf der Schock. Die Weltwirtschaftskrise lässt 1929 nicht nur Banken und Konzerne zusammenbrechen, sondern auch die klassische liberale Wirtschaftslehre vom freien Spiel der Kräfte. Sie hat das Desaster weder vorhergesehen noch ein Gegenmittel.
Es ist die Stunde des berühmten britischen Ökonomen John Maynard Keynes. Seine Erkenntnis: Unregulierte Märkte tendieren zur Instabilität, irrationales Verhalten von Spekulanten verstärkt Krisen zu Katastrophen. Der Ausweg: mehr staatliche Regeln und Konjunkturprogramme.
Keynes hat das Denken bestärkt, dass der Staat eingreifen muss, dass der Staat sozusagen den Wirtschaftsprozess vorausdenkend lenkt. Und das ist natürlich ein Denken, das obrigkeitsstaatlich ist gewissermaßen.
Wie Milton Friedman sieht auch Volkswirtschaftsprofessor Manfred Neumann aus Bonn den Keynesianismus kritisch. Der aber wird mit dem New Deal von Präsident Roosevelt in den USA der 30er Jahre Regierungspolitik und beschert daraufhin der Wirtschaft der Industrieländer 40 erfolgreiche Jahre. Friedman lehrt inzwischen an der Universität von Chicago, einer Hochburg der Wirtschaftsliberalen. Er untersucht die Schwachstellen der keynesianischen Wirtschaftssteuerung und wird fündig bei der Phillips-Kurve.
Die Phillips-Kurve ist eine Beziehung zwischen der Höhe der Arbeitslosenrate und der Preissteigerungsrate. Das hatte man beobachtet, dass je höher die Inflationsrate ist, umso niedriger ist die Arbeitslosenquote. Und dann entstand die Vorstellung, ich habe also eine Wahl als Politiker.
Lieber 5% Inflation als 5% Arbeitslosigkeit.
So Finanzminister Helmut Schmidt 1972. Da hat Friedman diesen Ansatz längst widerlegt. Wenn Staat und Zentralbank immer wieder die Inflation forcieren, um die Arbeitslosigkeit zu drücken, stellen sich die Marktteilnehmer in ihren Erwartungen darauf ein. Der konjunkturbelebende Effekt bleibt langfristig aus. Die sogenannte Stagflation der 70er Jahre gibt Friedman recht. Plötzlich gibt es hohe Inflation und hohe Arbeitslosigkeit gleichzeitig.
Ich glaube, dass das gerade in der Öffentlichkeit sehr überzeugt hat. Damit wurde er immer populärer und hat deswegen auch versucht, Einfluss zu nehmen auf die Politik in den Vereinigten Staaten.
Jetzt ist der Weg frei für seine zentrale Lehre, den Monetarismus.
Money matters. Auf das Geld kommt es an.
Meint, die Geldmenge spielt in der Volkswirtschaft eine zentrale Rolle. Krisen entstehen nicht durch instabile oder irrationale Märkte, sondern dann, wenn die Zentralbank zu viel oder zu wenig Geld in Umlauf bringt.
Damit liefert Friedman allen Kritikern des Keynesianismus endlich eine Erklärung für das Desaster von 1929, die nicht den freien Märkten anzulasten ist. Die US-Zentralbank habe damals die Geldmenge nicht genug ausgeweitet.
Dabei argumentiert er durchaus unredlich. Er fordert rückwirkend mehr Eingreifen des Staates. Schon damals hätte es zur Ausweitung der Geldmenge eine massive Bankenrettung geben müssen, erklärt das Ausbleiben dann aber zum Beweis, dass der Staat schuld gewesen sei an der Krise. Und deshalb seien Staatseingriffe generell von übel.
Die einfache Wahrheit ist, dass die Weltwirtschaftskrise durch staatliche Misswirtschaft ausgelöst wurde.
Egal, damit trifft er den Zeitgeist. Spätestens mit der Ölkrise von 1973 stößt der Keynesianismus an seine Grenzen. Das Wachstum sinkt, die Inflation steigt. Elmar Altvater, Professor für politische Ökonomie in Berlin und Friedman-Kritiker.
In den 70er Jahren, als der Keynesianismus nun tatsächlich in eine Krise geriet, rief er dann die neoliberale Konterrevolution gegen den Keynesianismus aus. Dieser Begriff stammt von Milton Friedman selbst. Der Markt wird es schon richten und den Staat muss man außen vor lassen, der hat in der Wirtschaft nichts zu suchen.
Friedmans Revolution erhält dabei die Unterstützung mächtiger Lobbygruppen der Unternehmerverbände und Vermögensbesitzer. Ihnen sind die keynesianischen Zeiten mit relativ starken Gewerkschaften und einer teilweisen Umverteilung von oben nach unten schon lange ein Dorn im Auge. Das erste Land, in dem neoliberale Konzepte umgesetzt werden, ist Chile. Dort, wo General Pinochet gerade die demokratisch-sozialistische Regierung von Salvador Allende beseitigt hat.
A continuación se dará lectura al bando número uno de la Junta de Gobierno Militar.
Bald nach dem Putsch gehen dort die Chicago Boys ans Werk. Junge Ökonomen, die alle bei Friedman in Chicago studiert haben. Sie kürzen die Staatsausgaben drastisch, privatisieren Bildung, Gesundheit und Renten, entmachten die Gewerkschaften und öffnen das Land für ausländische Konzerne. Ergebnis? Wirtschaftsboom und Konsumrausch für die alte Ober und eine kleine neue Mittelschicht, die Mehrheit jedoch verarmt. 10 Jahre später sind 60% der Kinder in Santiago unterernährt. Bis heute leidet Chile unter dieser sozialen Spaltung. Milton Friedman besucht das Land 1975, berät die Junta, schweigt aber zu Menschenrechtsverletzungen. Und er lobt in einem Brief Diktator Pinochet für das Zurückdrängen des Sozialismus.
Ihre Maßnahmen gegen diesen Trend waren extrem weise.
Als Friedman 1976 den Wirtschaftsnobelpreis erhält, protestieren in Stockholm Tausende. Vergeblich. 3 Jahre später macht Margaret Thatcher in Großbritannien den Neoliberalismus erstmals in einem Industrieland zum Regierungsprogramm. Für sie ist schon Keynes nichts als Sozialismus. Unter Präsident Reagan folgen auch die USA. Milton Friedmans Lehre dominiert die Weltpolitik. In seiner eigenen Fernsehserie Free to Choose, mitfinanziert von Pepsi und General Motors, erklärt er den Amerikanern die Welt der Wirtschaft.
Wenn Regierungen versuchen, die Wirtschaft zu kontrollieren, was läuft schief? Milton Friedman schaut auf moderne Regierungspolitik. Verpassen Sie nicht Free to Choose nächste Woche.
Tatsächlich hat Friedman auch als Vermittler und Entertainer Talent. Er genießt seine Popularität. Manfred Neumann hat ihn kennengelernt.
Er war ein kleiner Mann. Und kleine Leute, ist meine Beobachtung, tendenziell genießen das vielleicht noch mehr, weil die müssen sich ja durchsetzen gegenüber größeren Menschen, zu denen sie aufschauen müssen. Das hat er sicher nicht gemacht.
Dabei kann er durchaus einstecken. Als ein Demonstrant ihm eine Torte ins Gesicht drückt, eröffnet er ungerührt eine Konferenz für die Privatisierung der Bildung. Aber er teilt auch gerne aus gegen seine Kritiker.
People who go around talking about their soft heart.
Leute, die gern über ihr weiches Herz reden, ich bewundere sie für ihre weichen Herzen. Aber leider dehnt sich die Weichheit oft auch auf ihre Köpfe aus.
4 Jahre lang befolgen England und die USA seine strikte monetaristische Linie mit einem festen Wachstum der Geldmenge und rutschen dennoch 1981-82 in die tiefste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg. Seinem Einfluss tut dieser Misserfolg keinen Abbruch. Liberalisierung, Deregulierung, Privatisierung und Freihandel befinden sich weltweit auf dem Siegeszug, vor allem nach dem Zusammenbruch des Ostblocks.
Der Glaube an die Effizienz der Märkte, den perfekten Wettbewerb und den stets rationalen Nutzen maximierenden Menschen beherrscht Politik und Wirtschaftswissenschaft, auch wenn die negativen Folgen bald immer deutlicher werden. Christian Felber, Wirtschaftsdozent aus Wien und ATTAC-Mitgründer.
Seit die neoliberalen Politiken zu greifen begonnen haben, Anfang der 80er Jahre, gibt es einen weltweiten Trend zu größerer Ungleichheit. In den USA beziehen wieder 12 Millionen Familien Lebensmittelmarken. Und weltweit ist die Zahl der hungernden Menschen von 820 Millionen auf über 1 Milliarde Menschen geradezu explodiert. Auch hier haben die liberalisierten Finanzmärkte einen maßgeblichen Beitrag, indem die Spekulation auf steigende Lebensmittelpreise legal ist.
Wenn aber der freie Markt angeblich so effizient ist, warum verlieren dabei so viele?
Das große Problem, das die Neoliberalen immer ausgeklammert haben, bis heute eigentlich, ist das der ökonomischen Macht. Dass nämlich in der Marktkonkurrenz die Erfolgreichen Macht akkumulieren.
Sprich anhäufen.
Es kommt zu Konzentrationsprozessen und dies ist dann auch gegen die Wirkungsweise eines freien Marktes gerichtet. Das wissen die Neoliberalen, das wissen Friedman und andere sehr genau, aber sie können nichts wegen ihrer Vorstellung von der unternehmerischen und Vertragsfreiheit dagegen tun.
Professor Manfred Neumann widerspricht.
Wir haben ja ein Kartellamt, das heißt, wir haben eine Wettbewerbsgesetzgebung und wir haben staatliche Kontrollen, die mögen manchmal nicht gut arbeiten, aber das ist nicht den Ökonomen anzulasten, auch nicht Milton Friedman anzulasten.
Die Realität jedenfalls ist, sie haben die Machtkonzentration nicht verhindert. Die 500 größten Unternehmen erzeugen heute mehr als 50% des Weltsozialprodukts. Weltkartellregeln dagegen sind weit und breit nicht in Sicht.
Das ist aus meiner Sicht ein Hinweis dafür, dass ein funktionierender Wettbewerb auf freien Märkten nur ein Wunschtraum von manchen Theoretikern ist, aber in der Realität von den Marktakteuren mit aller Macht verhindert wird, weil die Unternehmen selbst überhaupt kein Interesse an Wettbewerb haben, sondern nur am glatten Gegenteil, nämlich am Errichten von Monopolen oder Oligopolen.
Heute landet ein Großteil der Unternehmens- und Vermögensgewinne in Steueroasen und wandert von dort als Spekulationskapital auf liberalisierte Anlagemärkte. Hier liegt eine Hauptursache für jene gigantischen Finanzblasen, die seit 2008 beständig drohen, das Weltwirtschaftssystem kollabieren zu lassen.
H-E-D-G-E-F-U-N-D went bankrupt today.
Mein Hedgefonds ist heute bankrott gegangen. Goldman Sachs hat meine Ersparnisse vernichtet.
Ironie der Geschichte: Milton Friedman selbst liefert ein gutes Beispiel, wie Macht Regulierung verhindert. Jahrelang will er erreichen, dass Banken 100% ihrer Einlagen als Sicherheit bei der Zentralbank hinterlegen müssen. Das hätte die heutige Weltfinanzkrise wirksam verhindert. Warum aber hört gerade hier niemand auf ihn?
Weil es bedeutet, dass man praktisch auf die Einlagen nichts verdienen kann. Deswegen hat sich das nicht durchgesetzt. Die Bankenindustrie würde das nie akzeptieren.
Wir sehen heute, dass der Kapitalismus in seinem fortgeschrittenen Stadium die größte Gefahr für die Demokratie geworden ist, weil ein Teil der Systemakteure, seien das systemrelevante Banken oder superreiche Medienzaren, politisch so mächtig geworden ist, dass sie gerechte demokratische Regeln verhindern können.
Meint Christian Felber. Aber lässt sich das überhaupt ändern? Liegt es nicht in der Natur des Menschen, dass sich der Mächtige gegen den Schwachen durchsetzt? Milton Friedman, heute vor 5 Jahren im Alter von 94 gestorben, hat dazu zeitlebens eine klare Position.
Tell me, is there some society you know that doesn't run on greed?
Kennen Sie irgendeine Gesellschaft, die nicht auf Gier beruht?
Sie werden sehen, dass der Konkurrenzgedanke immer wieder durchschlägt. Dieses Wettbewerbsdenken wird ja von klein auf gezüchtet. Wahrscheinlich muss man es gar nicht züchten. Es ist von Anfang an da, weil jeder Mensch, der sozusagen starken Lebenswillen hat, versucht, sich gegen die anderen durchzusetzen.
Die neoliberale Ideologie sitzt so tief in unseren Köpfen und das sozialdarwinistische Menschenbild, dass zwar die Mehrheit der Menschen sich selbst nicht für Egoisten hält, aber tief davon überzeugt ist, dass die Mehrheit der anderen Menschen sehr wohl Egoisten seien. Und deshalb halten sie es für aussichtslos, sich für demokratische Regeln einzusetzen, die kooperatives, soziales und solidarisches Verhalten belohnen. Das ist eine Folge der neoliberalen Ideologie.
Womöglich aber beginnt sich gerade das derzeit zu ändern. Von New York bis Madrid, von Tunis bis Tel Aviv, von Santiago de Chile bis Frankfurt besetzen junge Leute öffentliche Plätze und nehmen sich die Freiheit, das neoliberale Menschenbild grundsätzlich in Frage zu stellen. Was wohl Milton Friedman dazu sagen würde?
Freedom is freedom, says Friedman.
Im Zeitzeichen erinnerte Thomas Pfaff an Milton Friedman, der heute vor 5 Jahren gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.